Ich werde mich sehr kurz halten müssen und das versuche ich mit zwei Maßnahmen zu erreichen. Erstens kriegen Sie ein Handout und dort stehen die Erziehungsbeispiele drauf, auf die sich meine Argumentation stützt. Das würde zu lang werden, wenn ich das hier vortrage. Und zweitens lasse ich den vierten Punkt weg, der ging über Heimerziehung und das haben wir jetzt viel besser schon im ersten Vortrag gehört. Ich will etwas sagen zu Gewalt in der Erziehung und damit meine ich jene Formen und Mechanismen von Gewalt, die durch den Erziehungsanspruch selbst hervorgebracht werden. Also es gibt gut dokumentiert in der Geschichte der Kindheit ein hohes Ausmaß an Gewalt gegenüber den Kindern. Ich beschäftige mich mit dem Sektor, der auf die Beziehungsform der Erziehung zurückzuführen ist. Also Erziehung bringt selbst auch Formen der Gewalt hervor, die es sozusagen ohne diesen Erziehungsanspruch nicht gäbe. Meine Frage zielt darauf, zu überlegen, wo die Gründe dafür liegen mögen oder liegen könnten, dass es eine Form von Gewalt gegenüber Kindern gibt, die von denen ausgeht, die von sich sagen, dass ihr Anliegen die Fürsorge der Kinder, die Fürsorge gegenüber den Kindern ist, die Liebe zu den Kindern und so weiter, dieses Paradox anzufragen. Weshalb sind in diesem Kontext dann gewalttätige Handlungen gegenüber Kindern möglich? Und ich möchte mich dieser Frage in drei Annäherungen zuwenden. Das erste ist, dass ich kurz versuche, die Erziehungsgewalt, also diese spezifische Erziehungsgewalt, von der ich spreche, einzuordnen in die Gesellschaftsgeschichte der Gewalt in unserer Kultur. Das zweite ist, dass ich frage nach den spezifischen Gewaltformen, die das Erziehungsverhältnis hervorbringt oder hervorbringen könnte. Und das dritte ist die Frage, wie weit die vielen Erziehungslehren und Erziehungsideologien, die in unserer Kultur entstanden sind, einen Einfluss in die Richtung von möglicher Erziehungsgewalt gehabt haben. Zum Ersten die Erziehungsgewalt als gute Gewalt. Unter der Perspektive der allgemeinen Gewaltgeschichte hat sich Erziehung als eines der Medien angeboten, durch das die seit dem Beginn der Neuzeit zunehmend tabuisierte private Gewalttätigkeit als Nichtgewalt ausgegeben werden konnte. Da die Tabuisierung der Gewalt selektiv war und die Gewaltberechtigung im Krieg, in der Familie, gegenüber Frauen und Kindern weiter bestand, mussten diese Gewaltformen als notwendige, gebotene Gewalt rationalisiert werden. Erziehungsgewalt ist dann die dem Erzieher aufgrund seiner Verantwortung für die sittliche Entwicklung des Zöglings aufgetragene, ja aufgezwungene Gewalt, die er unter Außerachtlassung des Leidens des Kindes und des eigenen Mitleids im Namen der Erziehung auszuüben hat. Zur Illustration dazu haben Sie auf dem Handout eine Passage aus dem seinerzeit berühmten Bericht des Jean Itard über seine Erziehung des Victor von Aveyron, eines sogenannten wilden Kindes, das in den Wäldern aufgetrieben worden ist, und an dem Itard Mitte des 19. Jahrhunderts zeigen wollte, wie man aus einem Tier einen Menschen machen kann, durch Erziehungsmethoden, das große Thema der Aufklärung. Weil der Knabe sich seinen Methoden sehr widersetzt hat, sah er sich gezwungen, zu einem Schreckverfahren zu greifen. Er wusste, dass das Kind große Höhenangst hat und hat dann den kleinen Viktor bei den Füßen gepackt und beim Fenster von einem hohen Haus hinausgehalten. Und von diesem Schreckverfahren versprach er sich, dass er sozusagen die Beteiligung des Kindes an seinen Erziehungsmethoden wieder erreichen könnte. Die Episode ist deshalb paradigmatisch, weil sie die neue professionelle Selbstbild des Erziehers zeigt. Ja. Ida schreibt, warum das Kind sich vor der Höhe fürchtet. Das interessierte mich nicht. Es interessierte mich nur, dass ich mir davon versprechen kann, dass ich meinen Erziehungszweck erreichen werde. Ida sieht seinen Erziehungsauftrag in der umfassenden Vision der Heranbildung seines Zöglings vom Tier zum Menschen. Zum Erreichen dieser Vision dient ihm das Mittel der methodisch durchkalkulierten Übungen, solange sich damit der nötige Fortschritt erzielen lässt. Gerät diese Vision aber in Gefahr, wird das Kind, wie es ist, wird Pädagogik zur Rechtfertigung strenger, ja grausamer Praktiken. Die Leidenschaft des Erziehers gilt nicht dem Kind, wie es ist, sondern dem Kind, wie es werden soll. Ihm sind seine unermüdlichen Anstrengungen, ihm ist sein glühender Eifer gewidmet. Um sein Ziel zu erreichen, muss er dem gegenwärtigen Kind gegenüber in emotionaler Distanz bleiben. Er darf sich nicht hinreißen lassen, nicht vom Zorn, aber auch nicht vom Mitleid mit dem zu seinem besten gequälten Objekt pädagogischer Beeinflussung. Zum Zweiten, Gewalt im Namen der Erziehung. Eine stehende Phrase in den Traktaten der Aufklärungspädagogen ist der Verweis auf die Hartherzigkeit und Verstocktheit des Kindes, auf seinen obstinaten Willen, der gebrochen werden müsste, um den Erziehungsidealen zum Erfolg zu verhelfen. Als Beleg dafür haben Sie einen Absatz aus Rousseaus Emile. Rousseaus Emile ist ja ein Roman, eine Riesenfiktion. Emile hat es natürlich nicht gegeben. Rousseau hat auch nie Kinder erzogen, nicht mal seine eigenen. Und hier ist eine der wenigen Episoden, die nicht sozusagen in dieser Fiktion bleibt, sondern wo Rousseau erzählt, wie er mal tatsächlich mit einem Knaben umgegangen sei, dem ihn eine Bekannte anvertraut hat. Der Knabe wollte unbedingt spazieren gehen, Rousseau wollte das nicht. Und jetzt zeigt er sozusagen vor, wie macht man das, um ein Kind dazu zu bringen, dass es, wie er in einem anderen Absatz schreibt, zwar wollen darf, was es will, aber es darf nicht etwas wollen, was du nicht willst, dass es tue. Ja, das ist sein Freiheitsbegriff. Und was er macht, ist, dass er sozusagen sagt, okay, dann gehst du halt alleine spazieren, und er baut entlang dieses Spazierweges lauter Schreckgespenster für das Kind auf. Das wird, ach Gott, jetzt kommt das arme Kind und das findet bestimmt nicht mehr heim und so weiter. Und mit diesem inszenierten pädagogischen Theater erreicht er, dass der Bub dann letztendlich weinend nach Hause kommt und verspricht, er geht nie wieder alleine weg und so weiter. Er habe, so kommentiert Rousseau, sein Erziehungsexperiment den Jungen gezähmt, ohne ihn durch einen Schock zu verschüchtern oder zu erschrecken. Ohne das also, was er tatsächlich gemacht hat. Das Pädagogische, also er belügt das Kind, er wendet eine List an und so weiter. Das Pädagogische an dieser Pädagogik ist die Lüge und die List, die die wahren Absichten des Erziehers hinter den Kulissen des pädagogischen Theaters verbirgt und damit das ausschließlich als widerständiges Subjekt imaginierte Kind nicht nur als solches, sondern auch als in die Richtung seiner Entwicklung kooperierendes Subjekt abschafft. Der Zögling wird zum Experimentierfeld für pädagogische Methoden, deren Logik nicht in der sorgsamen Begleitung seiner Entwicklung, sondern im kalkulierten Effekt besteht. Rousseaus Erziehungsgewalt ist deshalb so paradigmatisch, weil sie im Namen der Befreiung des Kindes zu der ihm angeborenen Freiheit erfolgt und damit das Grunddilemma der Pädagogik abendländischen Zuschnitts berührt. Das Dilemma von fürsorglicher Liebe im Namen der Menschlichkeit versus unerbittlicher Strenge im Namen der Erziehung. Die große Wende der Pädagogik, wie Snyder das genannt hat, ist auf halbem Wege stecken geblieben. Die neue Hinwendung zum Kind gilt nicht diesem selbst, sondern ihm als fantasiertem Träger der Hoffnungen arrivierter Bürger auf die Fortsetzung ihres Lebens im Leben ihrer Kinder und ihrer Ängste. Die Kinder könnten sich dem ihnen zugemuteten Leben nicht unterwerfen. Der letzte Punkt, den nenne ich Pädagogik der Übertreibung. Die Herausbildung formulierter Erziehungsideologien seit der Spätrenaissance orientiert sich nicht an den faktischen Erziehungsinteraktionen, sondern am übertriebenen Pathos quasi sakraler Erlösungsprophetien. Pragmatische, erfahrungsgefüllte, die erlebten Ängste und Lüste von Kindern und Erwachsenen aufnehmende Texte sind in der pädagogischen Literatur eine große Seltenheit. Das paradigmatische Genre der Pädagogik ist das Heilversprechen, stilbildend demonstriert in einer ihrer europäischen Grundschriften der Didaktica Magna. Das Titelblatt der Didaktica Magna haben Sie auf der zweiten Seite. Und dort verspricht Comenius, Schulen zu errichten, in denen die gesamte Jugend beiderlei Geschlechts ohne jede Ausnahme rasch, angenehm und gründlich in den Wissenschaften gebildet, zu guten Sitten geführt und so weiter für das künftige Leben angeleitet werden kann. Und das alles soll passieren dadurch, dass die Unterrichtsweise aufgespürt wird, bei welcher die Lehrer weniger zu lernen brauchen, die Schüler dennoch mehr lernen, in den Schulen weniger Lärmüberdruss und unnütze Mühe herrscht, in der Christenheit weniger Finsternis, Verwirrung und Streit, dafür mehr Licht, Ordnung, Friede und Ruhe. Also der salvatorische Ton dieses Textes wird ohne weiteres erkennbar. Die Welt mit Hilfe der Kinder zu retten, das ist der Auftrag, den diese Rhetorik der Übertreibung der Pädagogik von den elitären Erziehungsdogmen der Griechen bis zu den autoritären Dogmatiken der antiautoritären Pädagogen und Pädagoginnen zuteilt. Zur Vollkommenheit der Vernunft, zur Vollkommenheit der Natur, zum vollkommenen Selbst, zur vollkommenen Autonomie zu gelangen. Der Grundton pädagogischer Harmonie ist stets dasselbe. Zu erreichen, dass Heranwachsende den ihrerseits unerreichten und unerreichbaren Wünschen Erwachsener nachstreben und stellvertretend deren versäumtes Leben auf der Bühne der Erziehung aufführen. Kinder und Jugendliche haben auf dieses für sie vorgesehene Leben weder Einfluss, noch können sie diesen Idealen je genügen. Die Versuchung, den Abgrund zwischen Ideal und Wirklichkeit durch subtile und weniger subtile Gewalt zu überbrücken, liegt nahe. Im Rücken der Mechanismen, der unbewältigten Tabus, der manipulativen Kinderführung, der künstlichen institutionellen Enklaven umfassender Kontrolle und der wahnhaften pädagogischen Imaginationen lauert der Rückfall aller Unterdrückungssysteme in ihre Ursprungsform. Gewalt. Ihre Vermeidung würde nicht weniger verlangen, als der Erziehung die Pädagogik auszutreiben und den Umgang zwischen Kindern und Erwachsenen als eine gleichberechtigte Interaktion zwischen Ungleichen zu verstehen, nicht mehr also als die Bürgerinnen und Bürger interkultureller Welten, ohne dies werden lernen müssen, wenn sie friedlich miteinander auskommen. Danke.
Ja, auch hier die Möglichkeit noch eine Frage zu stellen.
Ja. Die wollen alle ein Kaffee.
Wenn es geht um die Welt mit Hilfe der Kinder zu retten, das ist ja nicht nur Ziel von Pädagogen, sondern 14 Tage vor Weihnachten wissen wir, dass das ja sozusagen ein Grundpfeiler der christlichen Religion ist,
ja.
Dass mit Hilfe eines Kindes die Welt gerettet werden soll.
Auf das Matthäus-Evangelium haben sich von Ellen Key nahezu alle Pädagogen berufen. Ja, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihre ist das Himmelreich.
Heute
ist schon die Ente. Ja. Also was mich schon interessiert, zum einen diese Idealisierung des Kindes im Christentum, also ja, wie schon zitiert Matthäus, und gleichzeitig aber auch diese Dämonisierung des Kindes, weil das Kind ist ja auch die Ursache alles Bösen, also es gibt ja beides im Christentum.
Ja, das Christentum ist nach meiner Einschätzung.
Von der Sünde, die man auf die Welt.
Das Christentum ist nach meiner Einschätzung nicht so einflussreich auf die Erziehungsverhältnisse, wie man meint. Ja, das gilt für die konfessionellen Heime, Stimmen und so weiter. Aber die moderne Pädagogik beginnt mit der Abschaffung der Erbsünde. Das Kind Rousseaus ist nicht mehr erbsündig. Es ist nicht von Natur aus schlecht. Ja. Sondern von Natur aus gut. Ja? Also die moderne Pädagogik ist eine Pädagogik der Erbgutheit. Ja? Und das Problem ist, dass sozusagen diese im Kind natürlich angelegte Erbgutheit dann aber erreicht werden muss, weil sie ein unglaublich hohes Ideal ist, erreicht werden muss mit drakonischen Erziehungsmethoden. Ja?
Der da die richtige Haltung zu hat aus der Geschichte der Pädagogik, das ist Janusz Korczak.
Ja.
Das umso bemerkenswerter, wie erschlagen da eigentlich die Quellen sind, wenn man genauer in die Aufklärungspädagogen, auch in die Reformpädagogen schaut, weil er doch etwas erkennt, wo er eben genau diese Medaille von Idealisierung und Dämonisierung auflösen kann, indem er versucht, einen realistischen Blick auch auf die Kinder zu werfen und auch diese Überheblichkeiten der Erwachsenen vor allen Dingen thematisiert. Und mit diesem Begriff des Dialogs ja schon sehr früh bei ihm diese Anerkennung auch als Subjekt steckt.
Ja.
Sehen Sie das auch so? Oder?
Ja. Sein Grundprinzip ist, dass man von Kindern nicht verlangen darf oder erwarten darf, dass sie sozusagen den pädagogischen Programmen Erwachsener entsprechen. Ja.
Ja, oder dass sie besser sind als die
Erwachsenen. Oder besser sind oder besser werden sollen. So, ja.
Ja.
Ausgedrückt in seiner radikalen Formulierung, das Kind hat das Recht auf seinen eigenen Tod. Ja.